Die Regulatorik muss in die DNA jedes einzelnen Mitarbeiters. Es braucht viel Leidenschaft für das Produkt, Resilienz, Geduld und finanzielle Mittel.
Der Medizinprodukte-Talk. Ein Podcast mit Claudia Daniel und Jörg Brockmann.
Qualitätsmanagement, Regulatory bilden das Fundament des Unternehmens. Das mitwichtigste ist die finanzielle Unterstützung, weil damit steht und fällt, dass man das in die Zertifizierung schafft.
Hallo Claudia.
Hallo Jörg.
Wie war denn dein Sommer?
Sprechen wir nicht weiter drüber.
Echt nicht?
Nee, der diesjährige Sommer.
Mein Sommer war mit Arbeit vertan.
Das war die richtige Entscheidung, würde ich sagen.
Naja. Die einen sagen so, die anderen sagen so.
Wir müssen jetzt die Überleitung finden.
Genau, du wolltest mir was erzählen.
Ich habe an einer Krankenhausübung teilgenommen. Also es ist ja so, dass mein Arbeitgeber uns das erlaubt, dass wir einen Tag für soziale Zwecke opfern. Also was im Wohle der Gesellschaft ist. Es gibt ja viele Unternehmen, die machen das als Gruppenarbeit. Mhm. Und da ich der einzigste Mitarbeiter in Berlin bin, habe ich natürlich geschaut, was kann ich halt machen, was individuell für mich passt. Mhm. Und habe ich mich durchs Internet gewühlt und habe was gefunden, wo ich dachte, das will ich unbedingt machen. Und das war eine Krankenhausübung von einer Organisation, wo man Wunden geschminkt bekommt und dann ins Krankenhaus geht.
Ah.
Also das ist ein spezifisches Krankenhaus, was dann gerade dran ist. Das wird auch überwacht vom Berliner Senat. Die sind auch Leute vor Ort, die das dann beobachten. Und die Ärzte wissen das vorher nicht. Die kriegen halt, werden nur angepiept, es ist irgendwas Schlimmes passiert.
Massenanfall von Verletzten.
Genau. Aber es war total interessant, einmal teilzunehmen. Also wenn man selber in die Notaufnahme geht, weil man irgendwas hat oder weil ein Angehöriger das hat, dann ist man ja komplett unter Stress und man blendet um sich drum herum ja alles aus. Man kriegt einfach nichts mit. Hm. Wenn du da aber bei so einer Übung mitmachst, kannst du das Ganze dir ja richtig angucken. Du siehst, wie nervös das Krankenhauspersonal ist. Das fand ich total interessant.
Ja, ja.
Und ich wurde gleich direkt in den Rollstuhl gesetzt und dann durch die Gegend geschoben und irgendwo hingestellt. Mhm. Und ich hatte noch eine Halskrause. Also ich saß im Rollstuhl, konnte meinen Kopf nicht bewegen. Und das war krass zu erfahren, wie eingeschränkt man dann ist, weil man wird einfach abgestellt, steht gegen die Wand und du hast aber gar keine Möglichkeit, irgendwie für deine Rechte da irgendwie gerade einzustehen. Zu sehen, wie die Mediziner in so einer Ausnahmesituation, wo so viel Stress ist, noch den Fokus darauf zu haben, dass dir gegenüber ein Mensch sitzt, der vielleicht noch irgendwelche anderen Einschränkungen dann hat, ne, indem er halt gar nicht sieht, weil er vor die Wand geparkt ist. Das ist, glaube ich, also total schwer.
Mhm.
Wir hatten eine dabei, die hat extrem gut gespielt. Die hatte eine Verletzung im Gesicht geschminkt und saß apathisch im Wartezimmer und hat wirres Zeug von sich gegeben. Und wir waren also da beeindruckt, wie gut die das geschauspielert hat. Und ich dachte mir im Nachhinein, ach, ich hätte jetzt gerne eigentlich auch noch ein bisschen Drama gemacht, mal so ein bisschen eine Challenge noch reinzubringen. Aber ich kann das wirklich nur jedem empfehlen.
Hast du dich nicht getraut, das mit reinzubringen oder?
Nee, ich hatte einen Zettel mit dem, was ich halt sagen soll. Da waren ja teilweise auch medizinische Fachbegriffe drauf, wo ich überhaupt nicht wusste, was es bedeutet. Hm. Und Dinge, die ich halt so sagen kann. Also es war so ein Leitfaden. Jetzt weiß ich natürlich auch, ich hätte natürlich viel Verrücktes noch. Ich hätte auch versuchen können, wegzurennen. Hätte versuchen können, irgendwie eine Person unter Schock zu sein oder sowas.
Hm.
Aber ich habe eine tiefe Bewunderung für das Krankenhauspersonal anschließend wirklich gehegt. Und was ich wirklich schräg fand, ich bin ja dann einfach nach Hause gegangen. Also ich hatte ja keine schlimmen Verletzungen geschminkt bekommen, sondern konnte halt einfach gehen. Die haben mir die Halskrause abgemacht und ich bin nach Hause gegangen. Also es hat so mein Blick auf die Arbeit der Mediziner nochmal ein bisschen verändert.
Wie bist du an diese Statistenrolle da rangekommen? Kann man sich da irgendwo bewerben oder nehmen die da jeden? Geht man da einfach hin und sagt, hier, hallo, malt mich mal an oder wie?
Ja, je nachdem, wo du bist. Also in Berlin macht das eine Gruppe, die nennt sich AG Maske. Das läuft über den ASB und du kannst den schreiben, dann kommst du in den Newsletter rein. Du kannst ihn aber auch auf Instagram folgen, dann kriegst du immer eine Benachrichtigung, wenn die wieder was machen. Also was ich gerne mal noch mitmachen würde, wäre tatsächlich so eine große Katastrophenübung, um das einmal zu sehen. Du weißt ja nie, ob du in so einer Situation mal bist. Und wenn du weißt, wie das abläuft, was da so passiert, kann das dir auch in so einem Moment ein bisschen die Angst nehmen.
Das hofft man, dass einem das die Angst dann nimmt. Ob es dann am Ende so ist, wird man dann sehen, wenn es soweit ist.
Ja, wir hoffen, dass es nie soweit ist.
Apropos, wenn es soweit ist, Claudia.
Ja.
Ich glaube, hier klopft es kräftig an der Tür und draußen wartet ein Gast, der unbedingt rein will. Claudia, wen haben wir denn eingeladen und warum?
Wir haben Ulrike heute zu Gast und Ulrike ist die Geschäftsführerin eines Medizintechnikunternehmens, einem Spin-off. Aber Ulrike, stell dich mal bitte kurz selbst vor. Hallo.
Hallo, hallo Claudia, hallo Jörg. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Ulrike Seiler. Ich bin, wie Claudia schon sagte, geschäftsführende Gesellschafterin der Neoplasmed. Wir haben den Sitz in Greifswald und sind ein aufstrebendes Medizintechnikunternehmen, haben mittlerweile 30 Mitarbeiter. Wir bezeichnen uns als die Pioniere in der Argon-Jet-Plasma-Technologie und bringen hier eben eine wissenschaftliche Innovation in die medizinische Anwendung. Ursprünglich von meinem Hintergrund, ich habe Wirtschaft studiert und komme ursprünglich aus der internationalen Konsumgüterindustrie und hatte mich eben unglaublich jetzt in diesem Schritt gefreut, hier auch nochmal den Sprung in die Medizin zu machen. Ich hatte früher schon mal ein Praktikum in der Augenklinik gemacht und war sehr fasziniert davon, aber eben dann, wie gesagt, einen anderen Weg eingeschlagen und deshalb. Was mich eben ganz besonders fasziniert an dieser Technologie, die wir haben, ist es ist eine neue Behandlungsmethode. Es ist ein vollkommen neuer Standard und der eben auch Leben verändern kann für viele langleidende Patienten.
Was macht denn die Neoplasmed? Was habt ihr denn für Produkte?
Wir haben den sogenannten Plasmajet. Also vielleicht fangen wir erstmal nochmal an, was ist überhaupt Plasma? Plasma ist neben festflüssig und gasförmig der vierte Aggregatzustand und kommt in der Natur zum Beispiel insbesondere bei Blitzen und Polarlichtern vor. Plasma entsteht, wenn man hier dem Edelgas Argon Energie zuführt. Wir nehmen Argon, weil es sehr gut verträglich ist. Und damit man sich das nochmal ein bisschen besser vorstellen kann, es entsteht dann praktisch ein feiner, bläulicher, leuchtender Plasmastrahl. Und in der Anwendung muss man sich vorstellen, das ist wie ein großer Füllfederhalter, aus dem eben dieser dünne Plasmastrahl austritt und den man dann ja kontaktlos über die chronische oder eben auch infizierte Wunde führt.
Wie ist es denn, wenn man eine Ausgründung in der Medizintechnik startet? Man fängt bei Null an. Wie war das für dich, da einzusteigen? Wusstest du, worauf du dich einlässt?
Ja, also die Ausgründung des Leibniz-Instituts für Plasmaforschung und Technologie. Das heißt also, es hat schon einen Weg davor stattgefunden. Also einmal, was die Entwicklung der Basistechnologie natürlich betrifft. Und die erste Zertifizierung, die 2013 stattfand. Damals waren wir auch der erste Kaltplasmahersteller, der die CE-Zertifizierung bekommen hat. Die großen Herausforderungen für eine Ausgründung sind, dass man Investoren, strategische Partner findet, die das Unternehmen dann auch in die Zukunft führen kann. Und die Zukunft heißt dann nicht nur, sagen wir mal, mit dem Produkt, was man hat, sondern dass man sich zum einen neue Indikationen, neue Produkte und ja auch die Internationalisierung vorantreiben kann. Also insofern wusste ich damals auch noch nicht ganz, auf was ich mich einlasse. Es braucht viel Leidenschaft für das Produkt, aber auch Resilienz, Geduld und eben auch finanzielle Mittel.
Gibt es einen Punkt, wo du sagen würdest, das hast du am meisten unterschätzt in seiner Komplexität?
Ja, das war die Regulatorik.
War das schon unter MDD so oder fing das erst mit der MDR an?
Also ich bin ja noch gestartet mit der MDD. Mhm. Ja, man hat ja diese jährlichen Audits, egal ob das jetzt ein Rezertifizierungsaudit oder Überwachungsaudit ist, man ist jedes Jahr gefordert. Ich sage immer, nach dem Audit ist vor dem Audit. Das hat sich dann alles nochmal verschärft mit der MDR. Es erfordert viel mehr Dokumentation. Man braucht zusätzliche Ressourcen.
Wie hast du dich denn in das Thema eingearbeitet? Als Geschäftsführerin ist es ja nicht dein direktes Betätigungsfeld, aber du musst natürlich den groben Zusammenhang, die Hintergründe musst du ja trotzdem verstehen.
Also eingearbeitet habe ich mich mit meinem Team. Die haben mich da sehr gut an die Hand genommen und darauf aufmerksam gemacht, worauf es ankommt. Es ist auch wichtig, als Geschäftsführer sich damit zu beschäftigen. Es gibt ja immer die sogenannte Managementbewertung. Das heißt, als Geschäftsführer ist man ja insbesondere auch dafür verantwortlich, dass das Produkt sicher ist. Und dann nicht nur sicher, sondern dass es auch eine gewisse Wirksamkeit hat.
Wo steht ihr denn aktuell? Also ihr habt die MDR-Zertifizierung jetzt erfolgreich bestanden oder seid ihr noch mittendrin?
Wir hatten vor 2 Jahren schon die MDR-Zertifizierung bestanden. Auch das war ein Weg dorthin, der ganze Prozess, die Vorbereitung. Also es war eine lange Vorbereitungsphase und eine Herausforderung für das gesamte Team. Der Erfolg ist dann gekrönt worden und es war für uns ein ganz entscheidender Meilenstein.
Was mich natürlich interessiert, was waren das intern für Kosten? Kannst du dazu was sagen? Wie viel Aufwand musst du dir tatsächlich da reinstecken, um die ganze Dokumentation umzuschreiben, die Prozesse anzupassen?
Ich kann jetzt keine konkrete Zahl dafür nennen. Allerdings jetzt auch ressourcentechnisch waren ja unterschiedliche Bereiche auch eingebunden. Deshalb sage ich, muss die Regulatorik in die DNA jedes einzelnen Mitarbeiters. Jeder hat seine Verantwortung in diesem Prozess, ist Teil dieses Ganzen. Deshalb hat es sehr, sehr viele Ressourcen gebunden. Aber ja, es ist der QM, ne, der Qualitätsmanager, das ist derjenige, der eben hauptverantwortlich ist, diesen Prozess zu führen und entsprechend auch in die Umsetzung zu bringen, gemeinsam mit dem Team.
Glaubst du, dass ein Medizintechnikunternehmen eine Chance hat, wenn das obere Management nicht dahinter steht und die Regulatorik nicht in die DNA aufgenommen hat?
Das ist sehr schwierig aus meiner Sicht. Also wenn da, sei mal, die Vision oder das Verständnis fehlt, glaube ich, wird es sehr schwierig, ein Produkt in die Zertifizierung zu bekommen. Und heutzutage, um wirklich ein neues Produkt in den Markt zu bringen, sind circa 7 Jahre. Und so lang muss man natürlich auch einen langen Atem haben. Also das betrifft Motivation des Teams, ne, dass alle dabei bleiben und an die Idee glauben, dass man ja das Produkt dann auch in den Markt bringen kann. Und zum anderen natürlich auch die finanziellen Mittel.
Ja. Wie lange hat denn die Produktkonformitätsprüfung bzw. die Prüfung der technischen Dokumentation gedauert?
So circa 1 Jahr, würde ich sagen, was ganz bestimmt.
Habt ihr euch dafür externe Hilfe gesucht? Hast du Leute eingestellt, die das Thema betreuen? Habt ihr intern aufgestockt?
Wir hatten zum einen intern aufgestockt und auch mit einer Beratung zusammengearbeitet, weil so viel Personal kann man gar nicht aufstocken. Und man wird ja auch mit unterschiedlichen Themen konfrontiert, sodass es eben deshalb auch Sinn macht, hier mit einer Beratung zusammenzuarbeiten, die ja doch unterschiedliche Kompetenzfelder abdeckt.
Nicht jeder Medizinproduktehersteller hat einen Kliniker an der Hand, um eine saubere klinische Bewertung zu verfassen.
Das sind dann Themen, die man dann auch durchaus mal rausgibt, ne? Eben. Man muss ja trotzdem eine gewisse Basis dann auch dem Berater an die Hand geben an klinischer Forschung, die wir gemacht haben, die wir durchgeführt haben. Also braucht es da ein gutes Zusammenspiel.
Das ist eine gute Überleitung zum Thema klinische Bewertung. Gab es von der benannten Stelle viele Rückfragen zum Thema klinische Evidenz oder konntet ihr das mit den bestehenden Studien, die ihr durchgeführt habt, ausreichend belegen?
Wir konnten das mit den bestehenden Studien gut belegen. Wir haben 2 randomisiert kontrollierte Studien und sind weltweit das am besten dokumentierte Kaltplasmagerät. Einfach auch deshalb, weil schon zum Anfang 2013, 15, 16 sehr viele Forscher da waren, die publiziert haben. Und insofern von der Anzahl der Publikationen sowie von den randomisierten Studien können wir uns evidenzbasierte Medizin nennen und haben dementsprechend eine gute Basis für den klinischen Report. Mhm.
Was mich dann im Zusammenhang noch interessiert, ich habe natürlich nach der Neoplasmid auch gegoogelt und habe gefunden, dass ihr das Thema Erstattung recht offiziell und straightforward angegangen seid, indem ihr direkt mit dem GBA in Austausch gegangen seid. Darf ich fragen, was da der aktuelle Stand ist?
Ja, das in der Tat, das war ein sehr langer Weg. Den hatte ich damals auch 2021 angestoßen. Mhm. Sich mal überlegt, wo wir heute 2024 stehen. Der GBA hat ja das Potenzial bestätigt. Wir haben ein Studiendesign gemeinsam im Konsortium entwickelt und der Bewertungsausschuss, der unabhängig vom GBA agiert, hat eine Bewertung vorgenommen, allerdings zu Kosten, die es ja uninteressant oder sagen wir nicht kostendeckend für die teilnehmenden Studienzentren. Das ist das eine. Und die Anwender, die nicht ärztlichen Anwender, die die Therapie durchführen, sind ausgeschlossen worden. Mhm. Und vor diesem Hintergrund haben wir als Konsortium entschieden, uns hier zurückzuziehen. Und das ist jetzt der aktuelle Stand. Der GBA hat jetzt selbst wieder neu ausgeschrieben und sucht jetzt entsprechend hier eben eine UWI, wissenschaftliches Institut, mit dem sie die Studie dann durchführen.
Für mich war vor vielen Jahren noch CE-Zertifizierung, wenn man die erreicht hat, ist man auf dem Weg in den Markt. Aber das Thema Erstattung scheint so komplex zu sein und da sind so viele Fallstricke und das ganze System ist so träge. Dagegen würde ich ja die Zusammenarbeit mit den benannten Stellen als agil bezeichnen, weil da weiß man zumindest, dass man in einer bestimmten Zeit, in einem bestimmten Zeitrahmen Fortschritte macht.
Da gibt es aber auch keine 10 Bände Gesetzbücher drüber, ne?
Das stimmt, ja. Jetzt wird der Podcast ein bisschen finanzlastig heute, aber es ist einfach eine einzigartige Gelegenheit, mal aus erster Hand so ein paar Infos zu erfahren, die wir ja sonst nicht so kriegen. Das Thema Investoren in dem Zusammenhang ist ja auch total wichtig. Man kriegt das häufig mit, dass Investoren sagen, mit Medizintechnik wollen wir nichts zu tun haben, das dauert so lange, bis das Produkt auf dem Markt ist und durch die ganze Zertifizierung eben. Und wenn man sich halt anguckt, wie viel Unternehmen bekommen haben bei einem Exit, sind das ja meistens für Medizintechnikunternehmen jetzt nicht Milliarden. Wie seid ihr das Thema angegangen? Welche Erfahrung hast du damit gemacht in der Interaktion mit Investoren?
Wir haben extrem gute Erfahrungen gemacht. Also für mich war damals der Anspruch, einen Investor strategischen Partner zu finden, eben nicht nur einen reinen Finanzinvestor, sondern einen Investor, mit dem wir, sagen wir, auch auf Augenhöhe dann zusammenarbeiten können. Und den strategischen Partner, den wir gefunden haben, da haben wir insbesondere, was es das Thema Netzwerke betrifft, aber natürlich auch von den finanziellen Ressourcen, die Unterstützung, um die Technologie weiterentwickeln zu können, neue Indikationen, neue Produkte und auch die Internationalisierung voranbringen zu können. Und was den Investor damals oder den strategischen Partner überzeugt hat, war insbesondere die einzigartige, bahnbrechende Technologie und auch die Evidenz, die wir schon aufgebaut hatten. Mit dem Team dahinter, also das sind die drei Kriterien, dass das Produkt, ne, bei uns in dem Fall die Technologie, dass sie sicher ist, wirksam ist, einen ökonomischen Nutzen hat und dass sie entsprechend klinisch auch bereits belegt ist. Wir haben über 500.000 Anwendungen bei den Patienten, ohne unerwünschte Nebenwirkungen, ohne Resistenzbildungen. Wir sind jetzt hier in Deutschland in 75% der Universitätskliniken. Das zeigt, dass der Proof of Concept, wie wir auch so schön sagen, vorhanden war.
Ist das Thema USA für euch relevant?
Ja, für uns ist das Thema USA sehr relevant, weil es der größte Markt ist weltweit. Aber auch die USA hat eben durch die FDA ihre Anforderungen, die man erfüllen muss. Es gibt einen bestimmten Prozess von der FDA. Mhm. Das ist, ja, dauert auch normalerweise einige Jahre, wenn es nicht ein sogenanntes Predicate schon bereits ein ähnliches Produkt auf den Markt gibt. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist der Prozess immer etwas länger, weil man dann auch nochmal eine klinische Studie in den USA auch nochmal durchführen muss und die Evidenz aufzeigen muss.
Mhm. Also sind die Evidenzstudien nicht international anerkannt? Also man kann jetzt nicht mit einer Studie, die man jetzt in Europa schon gemacht hat, zur FDA traben und sagen, hier guck mal, wir haben doch schon was.
Doch, man kann, das ist auch eine Grundlage in dem gesamten Prozess. Allerdings sind die Anforderungen in den USA, dass man mit dem Produkt, mit Patienten aus den USA nochmal dann eine klinische Studie durchführt.
Gibt es auch öffentliche Förderprogramme, von denen ihr profitiert habt?
Ja, insbesondere ganz zu Anfang, um die Basistechnologie zu entwickeln und dann auch die Zertifizierung. Also da gab es schon Fördergelder. Allerdings kommt es dann immer so ein bisschen darauf an, wie viel Prozent die Investoren an einem Unternehmen halten, ob dann Projekte noch förderfähig sind oder ob sie dann ab einem bestimmten Zeitpunkt einfach aus der Förderfähigkeit rausfallen. Ja, es gibt Fördertöpfe und das ist auch wichtig. Allerdings bei diesen Förderprojekten, da wird sehr viel Dokumentation gefördert und es muss ja alles belegt werden. Ne? Also insofern ist das auch wirklich eine Herausforderung für ein kleines Unternehmen. Ja. Wenn das Unternehmen dann erfolgreich wird, dann fällt man aus diesem Raster raus. Dann hat man diese Möglichkeiten nicht mehr. Das ist so ein bisschen das Dilemma, wo es, glaube ich, auch von meiner Seite aus an die entsprechenden Fördergeldgeber oder auch an die Politik der Wunsch besteht, das mehr zu lockern und einfacher zu gestalten.
Ich als Unternehmen, wenn ihr ein Produkt jetzt auf dem Markt habt und das auch nach MDR zertifiziert ist, habt ihr ja unterschiedliche Phasen, die ihr durchlauft. Also ich würde jetzt fast vermuten, dass die Regulatorik jetzt nicht die oberste Priorität hat, weil es einfach ein Kapitel ist, was ihr ziemlich gut bearbeitet habt. Was ist denn für euch jetzt gerade der Schwerpunkt?
Der Schwerpunkt ist zum einen Indikationserweiterung. Da habe ich wieder die Verbindung zur Regulatorik, muss es ja auch klinisch nachweisen, die Wirksamkeit. Zum anderen die Neuproduktentwicklung. Kaltplasma-Medizin kann ja auch noch in anderen Bereichen zur Anwendung kommen, im Dentalbereich, in der Dermatologie, der Augenheilkunde und in der Krebsforschung. Das ist für uns wichtig, unser aktuelles Produkt weiterzuentwickeln. Und ich meine, das dritte Thema, was sie bereits angesprochen hat, ist die Internationalisierung. Unsere Vision ist, wenn wir perspektivisch über die nächsten 5 bis 10 Jahre sprechen, ne, unseren Plasma-Jet in jeder Klinik und jeder Praxis vorzufinden. Wir sehen ja dieses große Potenzial und insofern, ja.
Wenn man als QMler in so einem Medizintechnik-Startup arbeitet, was in so viele neue Indikationen reingeht, beobachtet man ganz häufig, dass der Vertrieb die Glöckchen, die Sternchen sind in den Augen, weil sie natürlich von Klinik zu Klinik gehen und das alles erzählen. Und als QMler hat man natürlich immer das Problem, dass das, was die Vertriebler da manchmal erzählen, nicht in Übereinstimmung ist mit dem, was in der klinischen Bewertung beschrieben ist, was also eigentlich gar nicht beworben werden darf. Hast du ein wirksames Instrument, um den Vertrieb im Zaum zu halten?
Wir haben als Team gemeinsam, wir sind ja 30 Mitarbeiter mittlerweile, eine sehr, sehr enge Verzahnung und Zusammenarbeit zwischen allen Bereichen, insbesondere auch zwischen dem QM-Bereich und dem Vertrieb, aber auch mit allen anderen Bereichen. Das ist für uns extrem wichtig. Wir sprechen solche Themen aktiv an, auf Vertriebsmeetings zum Beispiel. Es gibt Schulungen dazu, weil es schon extrem wichtig ist, dass wir uns hier in Form und compliant verhalten. Aufgrund dieser engen Zusammenarbeit, dieses Engmaschige, habe ich da auch ein gutes Gefühl, dass die Sensibilität bei dem Vertrieb auch angekommen ist. Für uns ist es sehr wichtig, aufzuklären, zu informieren und die Leute auch mitzunehmen, eher zu inspirieren, wie sie damit umzugehen haben.
Also von dem, was du erzählst, bin ich ja total begeistert, weil so viel Unterstützung und so viel Verständnis von Geschäftsführung ist ein Traum. Und dazu kommt ja, was ich bei Google gesehen habe, euer Büro ist 4 Kilometer vom Ostseestrand entfernt. Wie toll ist das denn, bitteschön?
Genau. Greifswald ist ja eine Studentenstadt, ist ja auch ein Life Science Hub.
Ja.
Und wir wie ein Cluster, dass wir hier auf der einen Seite die Universitätsmedizin haben in Greifswald, dann das Leibniz-Institut für Plasmatechnologie und Forschung, wo wir ausgegründet sind und uns. Das ist so das Greifswalder Plasmamedizin-Cluster, dass sich das so gebildet hat. Und das ist wirklich, glaube ich, nicht so häufig der Fall, dass alle so eng zusammensitzen. Also das ist ein sehr, sehr großer Vorteil.
Jörg, wenn du keine weiteren Fragen hast.
Mir fällt gerade keine ein und mir ist nicht mal eine entfallen.
Dann zum Entweder-Oder. Du kriegst von uns 4 Begriffspaare genannt und sollst dich schnellstmöglich für einen Begriff entscheiden. Wir freuen uns, wenn du kurz erklärst, warum. Ist aber nicht zwingend notwendig. Hauptsache ist, du antwortest schnell und ohne nachzudenken. Also erst antworten und dann denken. Ich fange mal an. Investoren oder benannte Stelle?
Investoren.
Dann mache ich die nächste. Klinische Daten oder Technical File?
Klinische Daten.
Ausgründen oder bei Null anfangen?
Bei Null anfangen.
Wissen oder Netzwerk?
Netzwerk.
Das war's entweder oder. Vielen Dank.
Noch eine Frage am Rand. Und zwar interessiert mich das wirklich, wie du den Wechsel der verschiedenen Industrien wahrgenommen hast. Als Hintergrund dazu, was die Frage bedeutet, ich habe das Gefühl, in der Medizintechnik arbeiten ganz viele Menschen, die einen idealistischen Anspruch haben, weil es geht um Menschenleben. Es ist nicht die Industrie mit den höchsten Gehältern. Und wenn man sich für Regulatorik interessiert, kann man vielleicht ein schöneres Leben haben, wenn man bei der Bank arbeitet. Wie hast du das erfahren? Wie unterschiedlich ticken die Menschen, ob sie in der Medizintechnik arbeiten oder im Konsumerbereich?
Also ich habe ja nun mal mit der Humanmedizin und mit der Veterinärmedizin zu tun. Und auch da gibt es durchaus Unterschiede. Also in der Veterinärmedizin sind aus meiner Erfahrung heraus die Mediziner noch vielleicht ein bisschen visionärer, ein bisschen patientennäher. Würde ich es auch beschreiben, als in der Humanmedizin, wobei es da auf den Fachbereich ankommt. Ich habe ja sehr viel Erfahrung gesammelt in meinen früheren Jahren in großen Organisationen, in multinationalen Konzernen mit dem Headquarter in den USA. Und da geht es sehr viel um die Erreichung der Finanzkennzahlen.
Das ist eine völlig andere Businesskultur, wenn man sich das mal so überlegt.
Natürlich geht es da auch um Neuproduktentwicklungen. Insbesondere in der Konsumgüterindustrie ist es wichtig, am laufenden Band neue Produkte zu haben. Das ist letztendlich auch die Basis fürs Geschäft. Es gibt auch dort eine Regulatorik, ne? Also es gibt ähnliche Anforderungen, etwas kürzer und anders als jetzt in der Medizintechnik.
Na, es kommt immer aufs Risiko an.
Ja. Wie gesagt, in der Medizin ist es eben schon so, dass jetzt auch wir als Team, ne, und das verspüre ich ja auch, hier schon sehr stark auch um den Patienten an sich geht. Also auch da kommt es mittlerweile ja darauf an, auch Kliniken, ne, sind mittlerweile anders geführt. Die müssen natürlich auch darauf achten, sag mal, ihre Finanzkennzahlen zu erreichen, genauso auch, ne, Krankenkassen. Also es ist ja überall. Eigentlich sind die Budgets eng, so, und man muss entsprechend haushalten.
Ja, meine letzte Frage, die ich jetzt noch so hätte: Hast du in den unterschiedlichen Branchen, in denen du gearbeitet hast, auch Unterschiede feststellen können in der Genauigkeit der Arbeitsweisen?
Das kann ich mit einem klaren Nein beantworten.
Freut mich.
Noch eine letzte Frage. Wenn du jetzt jemanden treffen würdest, der vielleicht die Idee hat, ein Unternehmen in der Medizintechnik auszugründen, welche Ratschläge würdest du erteilen? Welche Dinge wichtig sind, womit man sich auseinandersetzen sollte?
Das erste, mit wichtigste, ist einfach die finanzielle Unterstützung. Weil damit steht und fällt, dass man überhaupt das in die Zertifizierung schafft, um es dann überhaupt zu produzieren und zu verkaufen. Die schönste Idee ist nichts wert, wenn sie es nicht in den Markt schafft. Das zweite, Netzwerke. Unglaublich wichtig, um das Produkt in den Markt zu bringen, aber dann auch, wenn man im Markt ist, eine Marktdurchdringung erreichen kann. Das dritte ist das Team dahinter. Das Team ist ganz entscheidend, dass sich eine Organisation aufbauen kann, um alle Bereiche abdecken zu können. Wie das Qualitätsmanagement, Regulatory, die bilden das Fundament des Unternehmens. Wenn wir kein Zertifikat haben, können wir nicht produzieren, können nicht verkaufen. Das ist auch die Grundlage in so einem Team. Und dann braucht man die Leute, die es produzieren können und die es verkaufen können. Also, dass man wirklich alle Funktionen abdecken kann, um dann am Ende des Tages ein erfolgreiches Produkt in den Markt zu bringen und das dann nicht nur in Deutschland, sondern international vermarkten kann.
Ich stelle mir das unsagbar schwer vor als Balanceakt, weil die schönste technische Dokumentation und das schönste QM-System hat ja immer noch nicht das Produkt verkauft. Das ist ja eine Investition, die man tätigt, die nur eine Grundlage schafft. Das ist so, wie als würde man das Fundament seines Hauses mit Gold beschichten, in der Hoffnung, dass es besser hält. Aber die Goldschicht ist vielleicht gar nicht notwendig, sondern man muss identifizieren, dass man so dieses Mindestlevel einfach erschafft und dass man da tatsächlich haushaltet und nicht zu viel dafür ausgibt, aber auch nicht zu wenig. Ich stelle mir das wirklich, wirklich schwierig vor, das zu entscheiden.
Ich sage mal so, auch bei der technischen Dokumentation, es gibt dann auch immer natürlich Themen, ne, wo man sich weiterentwickeln kann. Und das ist eben auch ein Prozess. Das Unternehmen entwickelt sich und auch die Ansprüche entwickeln sich. Ne? Wir sehen das ja bei uns selbst. Es ist einfach ein Prozess. Ne? Aber ich bin ja jetzt auch, sag mal, seit 6 Jahren Geschäftsführerin. Auch ich sehe und freue mich natürlich auch über das Feedback dann vom Auditor, dass es auch gesehen wird, dass wir da wirklich immer wieder auf ein nächstes Level uns weiterentwickeln.
Es ist immer das Gute dran.
Genau, es ist eine Möglichkeit zu wachsen. Wir bedanken uns total, dass du bei uns zu Gast gewesen bist. Wir haben viel gelernt, fanden es ein total angenehmes Gespräch und hoffen, dass ihr weiterhin Erfolg habt mit dem Unternehmen. Und wir hoffen natürlich irgendwie auch doch, dass wir das Produkt nie kennenlernen müssen, weil das würde ja bedeuten, dass wir chronische Wunden haben.
Na, wer weiß, wenn es in die andere Richtung, gerade so in Richtung Dental geht, wer weiß, vielleicht kann das Kalkplasma ja auch Zähne reinigen für ein strahlend weißes Lächeln.
Parodontose zum Beispiel.
Genau.
Ich möchte das alles nicht haben. Ich hatte letztens so ein schönes Gespräch mit einer Kollegin, dass wir als Millennials mit dabei sind, die Produkte zu entwickeln, die wir später bekommen, wenn wir alt sind.
Hm. Ja, auch von meiner Seite, Herr Ulrike, vielen Dank, dass du zu Gast gewesen bist. Ich fand es durchaus spannend und interessant und ich habe heute auf jeden Fall gelernt, dass man erstmal doch eine ganz schön lange Durststrecke bewältigen muss, bevor ein Benefit vom Produkt zurückkommt und auf die Unternehmenskasse einzahlt. Von daher vielen Dank für diese Erkenntnis.
Ja, ich danke euch beiden für die Einladung und über diese wirklich bahnbrechende Technologie. Und das ist, wie gesagt, das ist ja was Besonderes. Nennt es ja auch wirklich Sprunginnovation, was aber eben auch entsprechend die Herausforderung ist. Denn es geht ja nicht nur, sagen wir, um ein neues Produkt. Es geht wirklich darum, bahnbrechend in der Medizin was verändern zu wollen und Medizin der Zukunft gestalten zu wollen. Das ist anspruchsvoll. Und hat eben auch einen langen Weg. Ja, vielen Dank an euch beide.
Claudia, hast du noch irgendwelche Fragen?
Nein, ich bin ganz hibbelig und warte, dass du den letzten Satz sagst.
Na, dann mache ich das mal. Ich mache dann jetzt mal aus.
Idee, Konzeption und Hosting, Claudia Daniel. Aufnahme, Hosting und Postproduction, Jörg Brugmann. Freundlich unterstützt durch Lauren Wilgeroth und Schnoxy Music.